Was wir liefern, sind letztendlich Erstkunden für die Brands. Wir hatten mal eine Umfrage vor ein paar Jahren gemacht und da kam dann tatsächlich das auch raus, dass ganz viele unserer Mitglieder oder Kunden Brands bei uns ausprobieren. Weil sie einfach sagen, ja, für 50% Discount kaufe ich dann schon mal die Jacke und teste sie.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vette.
Heute zu Gast Martin Oppenrieder, Gründer und CEO von Limango. Moin Martin.
Moin.
Ja, schön, dass du da bist. Bei uns hier im hohen Kiel. Immer irgendwie eine Ehre, wenn wir Persönlichkeiten wie dich hier bei uns im Podcast-Studio begrüßen dürfen. Für dich, glaube ich, auch das erste Mal.
Ja, absolut. Also ich war noch nie in Kiel, bin jetzt heute Morgen gerade hier angereist, aber ist sehr schön. Hier, ja. Direkt am Hafen, ist toll.
Ja, ja. Wir haben das irgendwie, wissen ja die meisten, wir haben hier in Kiel so 360 Sonnentage und wir haben ja auch im Winter noch irgendwie so unsere 25 Grad. Also, das hast du ja auch so wahrgenommen wahrscheinlich heute Morgen.
Ja, sehr schön. Die steife Wiese.
Ja, genau, also hier irgendwie, genau, es ist irgendwie, genau, es ist dunkle Jahreszeit, wir sind in Kiel, genau, das heißt frische Luft haben wir hier und irgendwie Temperaturen, die irgendwie einen coolen Kopf erzeugen. Genau, darum soll es heute aber nicht gehen, aber ich muss natürlich immer so ein bisschen Kiel-Promo einbauen, aber ich würde den Ball meinen Liebsten zu dir spielen. Wer bist du und was machst du?
Ja, mein Name ist Martin Oppenrieder. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Limango. Jetzt im 18. Jahr. Wir haben Limango zu dritt Ende 2007 gegründet und sind dann nach 2, 3 Finanzierungsrunden in die Otto-Gruppe gekommen. Ja, und seitdem bauen wir Limango immer weiter aus. Limango war der erste Shopping-Club für junge Familien in Deutschland. Und ja, vielleicht zu mir persönlich noch. Ich bin 51 Jahre jetzt inzwischen. Habe eigentlich als Ausbildung den Consulting-Hintergrund. War vor Limango in verschiedenen Beratungsjobs. Angefangen in der IT-Beratung bei Oracle, dann bei Arthur D. Little und Boston Consulting. Und dann habe ich es geschafft wir haben zusammen Limango gegründet. Vielleicht habe 3 Kinder, von daher ist die Zielgruppe von Limango natürlich auch meine Zielgruppe irgendwo und habe über die letzten Jahre jetzt alle Stufen dieses Familienlebens natürlich auch mitgenommen.
Ja, klasse. Für mich eine total beeindruckende Gründerstory und für mich auch immer was ganz Besonderes, hier Gründer zu haben. Von daher soll es natürlich heute um Limango gehen. Ich würde aber trotzdem gerne noch 1, 2 Fragen zu deiner Gründerhistorie stellen. Wie ist es denn damals entstanden? Du kommst aus der Beratung. Ist es etwas, was so am Reißbrett genau geplant war, was ihr vorhabt? Oder ist es vielleicht sogar aus dem eigenen Bedarf heraus entstanden? Wie kam es?
Ja, ein bisschen was von allem. Tatsächlich habe ich meine Gründungskollegen Sven und Johannes damals im MBA-Studium kennengelernt. Wir haben alle zu dritt am INSEAD in Frankreich studiert, haben uns dort kennengelernt und sind danach eigentlich wieder auseinandergegangen. 2 bei BCG, Sven und ich sind zu BCG gegangen und Johannes ist ins Venture Capital gegangen. Und nach 3 Jahren kamen wir dann irgendwo wieder zusammen. Wir hatten alle den Wunsch, irgendwo was selber zu gründen, eine eigene Firma aufzubauen. Und haben dann so tatsächlich so ein bisschen den MBA-Approach gemacht. Ich glaube, wir haben über wochenlang, jedes Wochenende unterschiedlichste Ideen durchgekaut. Dann sind wir wieder auseinandergegangen, haben gesagt, okay, jeder kümmert sich um eine Idee und kamen dann wieder zusammen. Und zum Schluss ist dann diese Idee von Limango rausgekommen. Und die haben wir dann auch versucht, in einem damals MVP umzusetzen und zu testen. Sind dann auf erste Messen gefahren, haben gesehen, ob überhaupt Brands interessiert werden an dieser Idee, bis wir dann tatsächlich den Startschuss gegeben haben und gesagt, okay, das machen wir. Und das war eine interessante, sehr aufregende Zeit, weil wir kannten diese Industrie tatsächlich gar nicht und mussten uns natürlich auch da erstmal Wissen aneignen, haben dann bei unseren Freunden rumgefragt, wer kennt sich mit Textil aus, wer kennt sich mit E-Commerce aus, wenn hatte schon eine E-Commerce-Firma gegründet. Von daher hatten wir da Know-how an Bord, aber Da schnell reinzukommen, das war damals sehr interessant.
Ja, und habt ihr direkt dann irgendwie Kapital geraced oder habt ihr erstmal das Ganze auf eine gewisse, auf ein gewisses Level irgendwie eigenständig gebracht?
Ja, wir hatten so verschiedene Stufen. Zuerst haben wir natürlich selber finanziert, dann haben wir eine Family and Friends Runde gemacht, dann haben wir unsere erste größere Finanzierungsrunde gemacht und dann kamen wir aber schon dahin, dass größere Unternehmen auf uns aufmerksam wurden. Und dadurch kam dann eben auch der Kontakt zur Otto-Gruppe. Und weil wir ja damals noch relativ jung waren, als wir mit Otto gesprochen hatten.
Wie alt war ihr?
Wir sind da, das war eigentlich so nach einem Jahr, eineinhalb Jahren, sind wir mit Otto ins Gespräch gekommen. Und damals war ja dieser Shopping-Club-Markt extrem heiß. Es gab Bon Privé in Frankreich. In Deutschland ist mit uns Brands for Friends gestartet, damals bei VIP und wir. Das war so die Viererrunde und gerade auch Otto, damals gab es noch Quelle, die waren natürlich sehr interessiert an diesem neuen Marktsegment und wir hatten dann sehr, sehr gute Gespräche mit Otto und Otto hatte aber eben von vornherein gesagt, sie sind daran interessiert, komplett einzusteigen. Und wir hatten damals ein sehr gutes Gefühl, weil Otto ja selber ein Unternehmen ist, das nicht nur Otto, also die Otto-Einzelgesellschaft hat, sondern über 100 Unternehmen letztendlich in der Otto-Gruppe sind. Und dadurch wir uns als neues Unternehmen eigentlich auch recht schnell zu Hause fühlen konnten. Und dann diesen Weg mit Otto gegangen sind.
Ja, wahrscheinlich auch viel von Infrastruktur halt irgendwie profitieren konnten, ne? Was irgendwie so Logistikthemen angeht.
Ja, genau. Also insbesondere natürlich gerade, wenn man gründet, diese ganzen Overhead-Themen, Legal, Steuern, diese ganzen Sachen, die man halt auch hat, die in der Holding bei Otto verfügbar waren. Da haben wir natürlich profitiert davon. Und dann ist natürlich das Logistik-Know-how in der Gruppe auch da. Wir waren dann auch über eine längere Zeit bei Bauer Fulfillment und sind aber aktuell jetzt wieder bei einem anderen Logistiker, der für uns die ganze Logistik macht. Das ist Rhenus, auch ein relativ großes europäisches Logistikunternehmen, die für uns die ganze Logistik machen.
Ja, okay. Wahnsinn. Ich meine, jetzt sind wir schon relativ weit drin. Ich muss trotzdem noch einmal ganz kurz eine Abzweigung nehmen. Was denn waren denn noch so an Ideen da? Also wenn Limango nicht passiert wäre, gab es da noch irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, okay, da hätten wir auch irgendwie, also war irgendwie knapp, vielleicht hätten wir auch irgendwie sowas wie Mobile oder sowas gemacht.
Ja, also wir hatten sehr, sehr viele Sachen. Damals war natürlich auch dieses ganze Thema, dieses One Product, Wood, hatten wir uns auch angeschaut, was ja auch damals ein Unternehmen war, das auf einem Produkt jeden Tag ein Produkt vorgestellt wird, das sehr heiß war. Es ging aber wirklich bis dahin, dass wir uns auch überlegt haben, irgendwelche Fresh Food Automaten aufzustellen. Also wir hatten ein relativ breites Portfolio.
Ja. Ja, okay, spannend. Okay, aber dann ist es Limango geworden. Ich denke, das war jetzt auch eine gute Entscheidung. So, wenn wir uns jetzt mal auf Limango wieder fokussieren, dann ist es seid ihr als Shopping-Club gestartet. Heute seid ihr Marktplatz. Nehmen uns mal mit auf die Reise, weil das ist ja schon, also ich stelle es mir so vor, dass ihr ein Unternehmen gegründet habt mit einer Ausrichtung, einer Idee, einer Community, wenn man so möchte, mit einer Position und trotzdem gab es ja danach, wenn man so möchte, irgendwie Wandlungen oder irgendwo Neugründung, weil irgendwie ein Shopping-Club oder ein Marktplatz, das sind ja durchaus irgendwie ganz verschiedene Geschäftsmodelle. Das heißt, ihr habt nicht einfach nur das genommen und irgendwie so fortgeführt, sondern ihr habt euch ja regelmäßig neu erfunden. Nimm uns mal auf die Mango-Reise mit, was so passiert ist in den Jahren.
Ja, das ist, glaube ich, auch genau der Grund, wieso ich als Gründer immer noch dabei bin, weil es ist wirklich über die Jahre hat sich die Firma immer wieder verändert. Wir sind ja gestartet eben als der Shopping-Club für die junge Familie, hatten dann uns erstmal fokussiert auf diese klassischen Kinderthemen. Ne? Auch da mussten wir erstmal rausfinden, was funktioniert eigentlich. Haben dann Kinderschuhe, Kinderbekleidung, Spielzeug verkauft, Kinderwagen. Ich hatte damals auch den ersten Kinderwagen, dann bei Limango haben wir uns selber gekauft. Und von dort ging es dann eigentlich weiter. Wir haben gemerkt, wir hatten natürlich als Kerngruppe die junge Mutter, die Mutter bei uns, die eingekauft hat. Haben dann gesehen, die Mutter kauft aber nicht für sich selber, also kauft nicht eben nicht nur für das Kind ein, sondern eben auch durchaus für sich selber. Und dann hatten wir natürlich die Möglichkeit, die Kategorien zu erweitern. Zum anderen haben wir das Ausland dann auch schon uns angeschaut, nach Österreich, dann mit der Zeit nach Polen, nach Niederlande, wo wir heute auch aktiv sind. Dann hatten wir als Shopping-Club, dieses Shopping-Club-Konzept ist ja ein sehr interessantes Konzept, dadurch, dass wir relativ wenig Overstock haben. Also wir kaufen eigentlich typischerweise nur das ein, was wir in der Verkaufsaktion auch verkaufen. Das holen wir uns dann von der Marke. Insofern bleibt relativ wenig übrig, aber es sind natürlich die Retouren da. Retouren können wir teilweise auch an die Marken zurückgeben oder wir verkaufen sie eben in unserem Shop weiter. Den mussten wir dann auch gründen, neu aufbauen. Erstmal einen eigenen E-Commerce-Shop, der eigentlich anders funktioniert hat als unser klassisches Aktionsgeschäft.
Aber das ist dann so ein bisschen aus der Retouren-Thematik quasi entstanden. Dann,
genau, das ist damals aus der Retouren-Thematik entstanden, weil wir die Retouren hatten. Wir mussten die wieder auch weiterverkaufen. Und heute ist unser E-Commerce-Shop natürlich ein ganz normaler Category-Shop. Wir haben dann gesehen, die Leute kaufen natürlich auch diese Waren, wenn sie gut sind. Und wir haben da nur A-Ware drin, haben dann angefangen, auch diesen Shop natürlich auszustatten. Und damit hatten wir dann unser Aktionsmodell und wir hatten den Shop. Und ich sage immer, die haben eigentlich auch zwei unterschiedliche Beweggründe für den Kunden. Die Aktionen sind extrem impulsgetrieben, weil wir jeden Tag andere Aktionen haben. Also ich kann nicht zu Limango kommen und sagen, ich brauche heute eine Winterjacke von North Face. Mag Glück haben, dass gerade eine North Face-Aktion läuft, wahrscheinlich eher nicht. Insofern ist das impulsgetrieben. Ich sehe die Aktionen, lasse mich inspirieren von Brands, von Artikeln, von Produkten, die ich sehe und kaufe vielleicht. Auf der anderen Seite kann ich heute aber auch sehr bedarfsorientiert auf Limango kommen und sagen, ich brauche diese Winterjacke. Und die finde ich dann im Shop. Also wir haben immer Winterjacken oder wir haben immer Handtücher im Shop verfügbar. Und dadurch können wir eigentlich beide Themen eher impulsgetrieben oder bedarfsorientiert abdecken. Und damit kam dann irgendwann mal die Idee des Marktplatzes, weil wir natürlich im E-Commerce-Shop müssen wir die Produkte auf Lager haben, weil wir dann auch schnell shippen wollen. Und hier können wir uns natürlich extrem verlängern, wenn wir Marktplatz anbieten. Und dadurch kam dann die Idee des Marktplatzes, dass wir den mit reinnehmen und heutzutage immer weiter in diese Richtung gehen. Wir sind eigentlich für unsere Zielgruppen Vollsortimenter. Über unsere Marktplatzpartner haben wir eigentlich jede relevante Kategorie für eine junge Familie irgendwo vorhanden. Da wollen wir jetzt eben auch noch weiter gehen, sodass wir wirklich jeden Bedarf dann auch von der Mutter und dem Vater decken können oder von der Oma.
Ja, ja. Okay, das heißt, das ist ein Stück weit auch eure Positionierung, dass ihr eben auf Familien und im Bedarf weiterhin auch ausgerichtet seid. Und das ist auch das, was ein Stück weit von anderen differenziert. Und jetzt habe ich nochmal mehr verstanden, dass ihr eben auch dieses Inspirationsthema mit abdeckt. Ich begegne mir auch im privaten Umfeld, weil meine Freundin genau auch auf diese Aktion da nach wie vor halt irgendwie anspringt und irgendwie das irgendwie gerne verfolgt, weil sie wirklich sagt, dass sie auf jeden Fall immer wieder tolle Angebote findet. Aber es ist total spannend, mal zu hören, welche Reise das Ganze genommen hat und was auch warum entstanden ist. Gib uns doch mal einen Überblick über Limango heute, so Zahlen, Daten, Fakten, vielleicht ein Stück weit auch nochmal in eure Zielgruppe rein, wie groß seid ihr, was sind irgendwie eure für besonders interessanten Kategorien?
Insgesamt, spricht ja mal über GMV, machen wir so zwischen 800 und 900 Millionen GMV im Jahr. Davon ist der Marktplatz inzwischen eben auch schon neunstellig. Letztes Jahr haben wir um die 130 Millionen gemacht hier auf der Marktplatzseite und den wollen wir eben weiter auch ausbauen deutlich.
Wann seid ihr damit gestartet mit dem Marktplatz?
Wir sind damals 2017 sind wir gestartet als MVP wieder. Wir hatten damals, glaube ich, zwei Entwickler draufgesetzt, wo wir gesagt haben, wir brauchen ein Marktplatz-Backend für unsere Seller. Und tatsächlich haben wir das dann jetzt über die letzten Jahre einfach immer weiter ausgebaut. Man wächst natürlich dann damit auch. Man sieht, okay, das braucht der Seller. Hier können wir noch eine Funktionalität andocken. Aber das ist letztendlich auch, kommen wir wahrscheinlich gleich dazu, auch der Grund, wieso wir jetzt zum Miracle gehen, weil wir für uns auch entschieden haben, wir sind kein Marktplatz-Software-Provider. Wir haben, unsere Kernkompetenz liegt woanders. Und das haben wir aber über die letzten Jahre immer weiter getrieben. Das ging auch ganz gut. Heute ist eben dieser Marktplatz, wir haben ca. 500, ein bisschen über 500 Partner, Seller, die auf dem Marktplatz verkaufen aktuell. Das ist ein kuratierter Marktplatz. Sprich, wir schauen uns schon an, wen wir auf den Marktplatz lassen, weil wir auch in den letzten Jahren eher komplementär vorgegangen sind. Also wir haben gesagt, wir brauchen diese Kategorie oder diese Subkategorie oder dieses Produkt. Und dann haben wir einen Seller gesucht und wollten jetzt nicht 10 verschiedene Seller, die das gleiche Produkt anbieten.
Ja.
So sind wir über die letzten Jahre dahin gekommen.
Ja. Ich hatte dich jetzt eben unterbrochen. Genau, wir sind so insgesamt 800, 900 Millionen, 130 macht der Marktplatz. Da fehlt ja noch eine ganze Menge.
Genau, der Rest ist, das dazwischen ist dann eigentlich unser eigenes Geschäft, was wir über die Aktionen und eben über unseren normalen E-Commerce-Shop machen. Ja, also das ist immer noch unser Hauptgeschäft, wo wir eigentlich selber der Händler sind und auf die Brands zugehen, die Brands akquirieren, wobei wir inzwischen immer mehr Brands haben, die tatsächlich beides machen oder alles. Also die mit uns Aktionen fahren, die wir direkt sourcen über sie, die bei uns im Marktplatz, die im Shop aktiv sind und die dann gleichzeitig noch ihr Sortiment auch im Marktplatz live haben. Der Unterschied ist hier vielleicht auch, in das, was wir kaufen, ist eigentlich immer Discount. Also dadurch, dass die Aktionen ja immer auf einem Discount zu UVP laufen, ist das nicht die Ware, die wir zu Vollpreis dann auch im Shop anbieten. Wenn Vollpreis bei uns im Shop ist, ist das typischerweise dann die Marktplatzware. Da, wo auch die Brands sagen, die neueste Kollektion ist jetzt raus, die möchte ich auch bei Limango zeigen. Das ist dann immer die Möglichkeit, über den Marktplatz sozusagen die aktuellsten Kollektionen auch zu zeigen.
Ja, ja. Ich habe schon große Lust, mit dir nachher darüber zu sprechen, wie Marken mit euch zusammenarbeiten. Aber ich verstehe schon jetzt, dass das durchaus sehr vielseitig stattfinden kann, weil ihr eben diese drei Geschäftsfelder habt. Und das von der Positionierung her auch so in dem Modell für mich auch einzigartig wirkt. Jetzt ist es ja so, dass ihr Familien so als Zielgruppe habt. Habt ihr denn besonders starke Kategorien, wo ihr sagt, okay, das sind irgendwie so die, da haben wir auch den Anspruch, wirklich top zu sein?
Ja, unsere Kernkategorien sind eigentlich die klassischen Kategorien aus dem Textilbereich, also Bekleidung und Schuhe, und zwar für jung und alt. Das sind unsere stärksten Kategorien. Jetzt die Familie ist, würde ich sagen, zum großen Teil eher funktional orientiert. Sprich, wir haben nicht die Top-Top-Top-Fashion-Artikel drin, aber wir haben gute funktionale Artikel. Und das ist in der Kinderbekleidung, aber genauso die Mutter kauft für sich ein, kauft vielleicht auch für den Mann ein. Man muss sagen, wir haben wahrscheinlich über 80% Frauen bei uns auf der Plattform. Es ist sogar oft, der Service sagt, das ist zwar ein männliches Account, aber wenn jemand anruft, ist es dann auch eine weibliche Stimme am Telefon.
Für mich wurden auch schon auf die Mango eingekauft.
Genau. Ganz genau. Und das sind ja auch dann die Themen, die man an Bedarfsthemen, weiße T-Shirts, Socken, die braucht man halt einfach und die werden dann auch gekauft. Und jetzt ist es halt so, gerade bei Kindern, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, die Kinder brauchen circa 7 Paar Schuhe im Jahr. Und die muss man dann auch ständig wechseln, weil die Füße ja größer werden. Jetzt braucht man Schuhe für den Kindergarten, man braucht Schuhe für den Sport, man braucht Schuhe für die Schule. Insofern ist da der Bedarf natürlich groß und man muss hier ständig wechseln. Und dadurch sind es automatisch die größten Kategorien bei uns.
Ja, das ist auch total spannend. Neulich hatte ich den CEO von einem der europaweit führenden Heimtiermarken, Trixi, bei uns, und die begleiten so ein Haustier, jetzt ein Hund, durch verschiedene Lebensphasen, und da haben wir uns in dem Rahmen unter anderem auch über den Kinder- und Jugendfahrradhersteller Woom unterhalten, wie der ja wirklich auch die Kinder ganz klein irgendwie als Kunde gewinnt, beziehungsweise die Eltern, und dann aber auch sehr, sehr regelmäßig durch dieses Wachstum und die Entwicklung der Kinder halt die Kinder so durch die Jugend begleitet, ne, mit immer neuen Produkten und da bin ich mir relativ sicher, wird bei euch wahrscheinlich auch CRM eine Riesenrolle spielen, weil ihr genau diese Daten habt und wisst, alles klar, wenn die Kinder jetzt in dem und dem Alter sind, diese sieben Paar Schuhe, das Thema wird nächstes und übernächstes Jahr irgendwie halt wiederkommen, aber sie ein Stück weit vielleicht auch weiterentwickeln, sich das Kind weiterentwickelt, müsste bei euch ein Riesenthema sein, ne? So CRM als Schatz.
Genau, also genau diese Personalisierung, dadurch, dass wir über die Jahre ja dann durchaus eben gewachsen sind in den Kategorien, heutzutage ja dann auch eben Home- und Living-Themen anbieten, auch Haushaltstechnik bis hin zu Beauty, genau, auch Parfums bei uns kaufen, ist das Portfolio sehr, sehr breit. Und genau durch die Personalisierung, CRM, was wissen wir über den Kunden eigentlich, was sind die Kategorien, die ihn wirklich interessieren, ist das eben genau wichtig, dass du würdest bei uns, wir nennen das Shopping-Feed, diese Aktionen, die live sind, du würdest eine andere Sortierung in diesem Shopping-Feed sehen, eben als ich. Weil ich eben wahrscheinlich deutlich mehr Kinderthemen kaufen würde und dadurch versuchen wir natürlich, dem Kunden eben auch relevante Themen zu zeigen. Weil das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied in unserem Geschäftsmodell. Wir kontaktieren unsere Kunden ja eigentlich täglich, ja, unsere Kunden oder Mitglieder, durch unseren Newsletter. Und der muss natürlich relevant sein, damit die Leute nicht den in den Spam schieben. Insofern versuchen wir, möglichst relevante Themen eben unserer Zielgruppe auch vorzustellen.
Ja, sehr, sehr, sehr nachvollziehbar aus Kundenperspektive, auch absolut wertvoll, weil also gibt es ja verschiedene, ob es jetzt irgendwie ein Hip ist, ob es ein Boom ist und so weiter. Als Eltern ist man ja auch teilweise sehr dankbar dafür, auch einfach sich frühzeitig mit Themen, die halt irgendwie auftreten, irgendwie auseinandersetzen zu können, dass man so ein bisschen Hilfestellung bekommt, welche Entwicklungsschritte mein Kind nehmen wird und welche Produkte ich dann auch irgendwie gegebenenfalls halt brauche. Das trifft ja auf Fashion genauso zu wie irgendwie auf, wie jetzt wäre es sowas wie ein Fahrrad. Dann lass uns doch mal in das Thema reinsteigen, was uns ja heute auch besonders bewegt, und zwar das Marktplatz-Thema. Ihr habt, das am Anfang schon gesagt, ihr habt da irgendwie zwei Entwickler raufgesetzt, okay, wir laufen mal los und gucken mal. Und jetzt ist das Thema aber immer größer geworden. Wir reden von neunstelligen Umsätzen, 130 Millionen macht ihr da mittlerweile. Jetzt habt ihr euch entschieden, von der eigenen Lösung auf Miracle umzusteigen. Das hat ja nun mal einen extremen Einfluss auch irgendwie für Marken, die mit euch zusammenarbeiten. Nimm uns mal mit, was hat euch zu der Entscheidung bewegt und was sind deine Gedanken dazu?
Also zunächst mal dieses System, das wir da selber entwickelt haben, da gab es dann letztendlich ein Seller-Backend, da konnte man am Anfang über CSV-Files seine Produkte hochladen, hat dann wieder andere Files bekommen, wo man gesehen hat, was man verkauft hat. Das sind natürlich die Einstiege, aber die Seller verlangen natürlich heute ein ganz anderes Backend zu sehen, was funktioniert dort. Da haben wir dann immer weiterentwickelt, aber man muss auch sagen, wir sind auch heute noch auf diesem Bereich relativ manuell unterwegs, auch allein wenn man an Quality Checks denkt. Ja, man muss die Artikel überprüfen, man muss sehen, funktionieren die alle. Gibt es heute bei uns relativ viel manuelle Arbeit dann auch zu tun, bis ein Seller wirklich live ist. Wir nutzen natürlich auch Middlewares inzwischen. Wir haben eigentlich alle großen Middlewares angebunden an unseren Marktplatz. Das erleichtert das schon mal. Aber wir haben auch andere Restriktionen, dass wir zum Beispiel nur eine Provision verlangen können. Ja, die ist für alles gleich, weil wir eben nur mit einer, das System heutzutage nur mit einer Provision umgehen kann. Wir würden aber ganz gern deutlich flexibler sein, weil zum einen auf verschiedenen Kategorien es durchaus Sinn macht, vielleicht unterschiedliche Provisionen zu verlangen. Oder dann eben auch gerade, wenn man in den Aktionsgedanken wieder geht, würden wir vielleicht auch eine andere Provision nehmen, wenn wir eine Aktion ausspielen. Weil wir eben auch diese Marktplatzsortimente können wir auch in diese Aktionen, die wir jeden Tag machen, kann man diese Sortimente auch überführen. Und das macht unseren Marktplatz nochmal sehr unterschiedlich von anderen Marktplätzen, dass wir eben diese Möglichkeit haben, dass die Marktplatzpartner eben genau diese Verkaufsaktionen bei uns auch spielen können, die dann für 3, 4, 5 Tage online sind. Und auch hier brauchen wir eben diese Flexibilität. Das bietet das heutige System nicht. Und dann als dritten Punkt vielleicht auch die Internationalisierung. Unser Marktplatz ist heute nur in Deutschland live. Wir shippen aber eigentlich, oder unser eigenes Angebot sieht man in Deutschland, Österreich, Polen und Niederlande. Und auch da wollen wir hin, dass wir eben die anderen Länder mit bedienen können über den Marktplatz.
Ja.
Und das bietet alles und also es bietet also alles unser System heute nicht. Jetzt müssten wir entweder dort wirklich investieren oder eben wir kaufen eine Plattform am Markt.
Ja. Aus Markenperspektive und sicherlich nachher auch aus Kundenperspektive macht der Schritt total Sinn. Es ist auch nachvollziehbar für mich. Du hast, finde ich, schön so den Weg beschrieben, wie ihr an das Onboarding von neuen Kategorien herangeht, dass ihr euch erstmal irgendwie einzelne Player raussucht, dann wahrscheinlich so eine gewisse kritische Masse an Auswahl für den Kunden schaffen wollt. In dem Moment, wo man jetzt im Marktplatz unterwegs ist und in dem Moment, wo man auch die technische Infrastruktur mit Miracle jetzt bietet, dass so ein Onboarding und so auch deutlich schneller gehen kann. Seid ihr noch in der Phase, wo du sagst, Mensch, ich wünsche mir eigentlich noch viel mehr verschiedene Artikel auch auf dem Marktplatz und ich möchte dann quasi mehr Marken haben? Oder sagst du, nee, das irgendwie die Onboarding-Geschwindigkeit ist gar nicht so sehr das Thema oder mehr Auswahl? Wir wollen schon weiter sehr selektiv vorgehen und sie mal ganz genau halt irgendwie aussuchen. Ist das irgendwie ein Gedanke, der dich bewegt?
Ja, also beides eigentlich. Also wir sehen noch Potenzial in Kategorien, Subkategorien, die wir noch nicht gut genug bedienen. Zum Beispiel auch dieses Thema Tier. Ist ja für Familien ein total spannendes Thema. Heimtierbedarf, da sind wir heute noch nicht so stark. Auch da wollen wir zum Beispiel stärker rein. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir von diesem, was ich vorher gesagt habe, diesem Komplementärgedanken, wir haben ein Produkt nur von einem Seller, wollen wir weg von. Wir führen parallel auch ein neues PIM bei uns ein gerade. Das führen wir jetzt mit Miracle zusammen. Und wir haben dann die Möglichkeit, eben gerade eine Größenverlängerung, nennen wir das, durchzuführen. Es kann ja eben sein, dass ein Seller bei uns nur noch die XL und die S-Größe verfügbar hat, ein anderer Seller aber ML, XXS auch noch hat. Und das ist da eigentlich, wo wir dann, wenn wir ein breites Portfolio an Sellern haben, die diese gleichen Produkte haben, da können wir volle Größenlauf anbieten. Und da wollen wir hin, dass wir genau das eben schaffen. Das wird unsere Conversion, also wird die Conversion für das Produkt deutlich erhöhen. Und wir haben dann natürlich auch die Möglichkeit, weitere Kriterien gerade auch für den Kunden herzustellen, wie Preis, Lieferverfügbarkeit, dass das dann wirklich optimal ist, wenn wir dann doch mehrere Seller auch haben.
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, finde ich, wie auch der Endkunde nachher dann davon profitiert, ne, weil wir halt eben diese komplementäre Zusammensetzung da haben. Mit Miracle geht ja nachher noch deutlich mehr einher. Also ich verstehe erstmal deinen Gedanken dahinter. Jetzt ein Stück weit vielleicht auch aus Markenperspektive. Das Thema Retail Media, so auch da haben wir ja dann in dem Moment, wo wir unter den Lösung Miracle mit reinziehen, auf einmal andere Möglichkeiten. Wir merken das natürlich auch bei den ganzen anderen Marktplätzen. Ist auch ein total interessanter Monetarisierungsstrang. Wie schaust du auf das Thema Retail Media auf Limango und hängt Miracle damit gegebenenfalls sogar zusammen?
Also wir haben den Bereich Retail Media, da bieten wir verschiedene Formate an, von Display über Social Media, und für uns, wir nennen das SCA, Sponsored Campaign Ads, komme ich vielleicht gleich drauf. Was wir tatsächlich aktuell noch nicht anbieten, ist SPA, also Sponsored Product Ads. Das, was eigentlich heutzutage fast in jedem größeren E-Commerce-Shop buchbar ist, das machen wir nicht. Das werden wir jetzt im nächsten Jahr oder in diesem Jahr jetzt dann ausrollen. SCA ist das Format, das für uns am besten funktioniert und das macht uns, glaube ich, im Bereich Retail Media auch anders eben oder unterscheidet uns von anderen Playern im Markt. Dadurch, dass wir diese Kampagnen fahren, die wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, diese Verkaufskampagnen, hat der Seller bei uns die Möglichkeit, seine Kampagne nach oben zu bringen, wenn sie schon einen Tag, zwei oder drei Tage gelaufen ist. Sprich, die Kampagne würde nach unten rutschen, jeden Tag kommen neue Kampagnen, dann rutscht so eine Kampagne automatisch nach unten, kriegt weniger Sichtbarkeit. Und er hat eben die Möglichkeit, seine Marke wieder nach oben zu bringen über dieses SCA-Format. Und das funktioniert extrem gut bei uns für die Seller dann. Und dadurch ist das unser bestes Produkt eigentlich in dem Bereich, das man bei uns buchen kann. Und wir werden jetzt eben SBA noch dazu bringen. Ich würde sagen, dieses SCA ist eher so ein Thema Upperfunnel. Ja, die Marke bekommt Sichtbarkeit, aber verkauft natürlich dann auch besser. Mit SBA können wir dann auch noch den Lower Funnel eben dazu bringen, dass wir eben dann wirklich auf spezifischen Produkten auf der Listing-Seite, vielleicht auch auf den Crosslinks, dann eben SBA auch noch dazu anbieten können. Ne?
SCA, das erste Format, wo erscheint das dann? Also erscheint das dann in dem Moment, wo ich irgendwie so eine Suchergebnisseite da habe? Ist es eher bei euch im Feed? Ist das?
Es ist bei uns im Feed, genau. Wenn du auf limango.de oder auf limango.com kommst und unseren Shopping-Feed anschaust, da spielt eigentlich die Musik, weil da ist der Haupttraffic bei uns. Ja. Die Kunden steigen eigentlich bei uns auf diesem Shopping-Feed ein, schauen sich die Kampagnen an und gehen dann in einzelnen Kampagnen. Ja. Und das ist das Medium, wo man eben seine Brand dann eigentlich auch präsentieren kann.
Okay, das heißt, da geht es wirklich darum, dann, dass man quasi gar nicht nur ein einzelnes Produkt hervorhebt, sondern die ganze Marke. Und gerade SBA ist ja nachher sehr produktspezifisch. Was ist, also erstmal finde ich es spannend, dass ihr da den Full-Funnel-Ansatz ermöglicht, weil was man schon merkt, wir reden ja mit ganz, ganz vielen Marken über das Thema Marktplatz und das war ist ganz häufig so durch, also historisch bedingt, ein Thema, was halt irgendwie im Sales, im E-Commerce halt irgendwie verankert ist. So, jetzt sehen wir aber, dass durch diese ganzen Käuferdaten, die irgendwie die Marktplätze auch als Targeting-Möglichkeit irgendwie, das Thema Upper Funnel irgendwie immer präsenter wird und deshalb auch bei vielen Marken auf einmal Marketingabteilungen mit irgendwie am Tisch sitzen, ne, die natürlich auch andere Budgets bewegen, so und die klassische Entwicklungsstufen, so ich habe das jetzt auch beobachten dürfen beim Amazon, beim Otto Kaufmann, eBay, wie sie alle heißen, ist eigentlich, dass sie alle immer so im Lower Funnel halt irgendwie starten und dann und sie versuchen, im Upper Funnel irgendwann dann auch stattzufinden. Ihr geht ja so ein bisschen den anderen Weg, so dass ihr sagt, okay, wir haben jetzt schon eine Upper Funnel-Lösung gehen, jetzt haben wir jetzt auch noch irgendwie eine für einen Lower Funnel. Das denke ich, der ist, glaube ich, ein guter Approach, der auch bei euch erstmal grundsätzlich aus der Historie bedingt sinnvoll ist.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Tatsächlich ist dieses Thema kommt eigentlich aus unserem Kerngeschäft, weil das, was wir eigentlich mit dem als Shopping Club liefern, ist eine Marketingleistung. Und deswegen sind wir historisch schon immer auch auf dieser Marketingseite eigentlich angesiedelt. Weil wieso arbeitet eine Brand mit uns zusammen? Ne? Die sollen eine Verkaufsaktion für ein paar Tage machen und am besten 50% Discount auf ihre Top-Produkte liefern. Ja? So, wieso ist das so interessant für die Brands? Weil sie sich eben einer ganz bestimmten Zielgruppe in dieser Verkaufsaktion präsentieren können. Und also eigentlich ja eine eigene Verkaufsaktion nur für diese Marke. Und was wir liefern, sind letztendlich Erstkunden für die Brands. Dadurch, dass dieser Club, den wir aufgebaut haben, diese Aktionen sich jeden Tag anschauen und das eigentlich eine sehr bewusste Entscheidung ist, diesen Newsletter zu behalten und sich anzuschauen, ist das eher eine positive Eigenschaft vom Kunden, der sagt, ich sehe hier eine Brand, die kenne ich vielleicht, habe sie aber noch nie gekauft, ich schaue mal rein, was die anbieten. Und durch diesen guten Preis wird dann natürlich auch eine Kaufentscheidung relativ schnell durchgeführt. Und wir hatten mal eine Umfrage vor ein paar Jahren gemacht, weil wir einfach verstehen wollten, ob die Kunden bei uns neue Brands kaufen. Und da kam dann tatsächlich das auch raus, dass ganz viele unserer Mitglieder oder Kunden Brands bei uns ausprobieren. Weil sie einfach sagen, ja, für 50% Discount kaufe ich dann schon mal die Jacke und teste sie. Und wenn ich sie dann getestet habe und sage, die hat echt gute Qualität, kaufe ich sie vielleicht später wieder, aber vielleicht nicht bei Limango, sondern irgendwo anders. Und das ist eine Marketingleistung, die wir als Shopping Club liefern. Und deswegen sind wir eigentlich historisch schon immer auch auf der Marketingseite angesiedelt. Und das können wir jetzt eben auch in den Marktplatz nochmal überführen, zu sagen, du hast zwar bei uns natürlich dein Standardsortiment online, aber du kannst 2, 3, 4 Mal im Jahr eben dann diese Kampagne machen und damit kriegst du nochmal eine ganz andere Leistung.
Finde ich super spannend und aus Markenperspektive auch sehr interessant. Wir haben da auch in der Vergangenheit mal Auswertungen gemacht mit Marken wie einem Purelay oder mit Marken, die im Sportnahrungsergänzungsbereich waren die. Und da war auch so die These des Unternehmens, ja gut, wenn wir jetzt auf Marktplätzen verkaufen, dann irgendwie kannibalisieren wir uns ja selber, weil sonst würden sie im Online-Shop halt kaufen. Und die Erkenntnis war dann aber, als man mal Adressen und so abgeglichen hat, dass halt irgendwie knapp 70% der Marktplatzkunden halt noch nicht im Online-Shop halt irgendwie Kunde waren. Und da gab es dann eine ganz andere Positionierung, eine ganz andere Budgetallokation auch von der Marke, weil sie sagten, okay, wir gewinnen da halt Neukunden. Und insbesondere, wenn ich eine Marke bin, die vielleicht auf Wiederverkauf ausgelegt ist oder halt irgendwie ein breites Sortiment hat, ist das natürlich ein totales Marketingthema. So habe ich verstanden. Ich verstehe jetzt auch nochmal mehr, wo der Wert für so eine Marke ist, neben dem reinen Absatz. Was ist denn eure Vision davon, wie Marken mit euch vielleicht auch im Retail-Media-Bereich zusammenarbeiten? Sagt ihr, bei uns muss eigentlich alles möglichst schnell Richtung Self-Service gehen, wo so eine Marke alles halt irgendwie selber macht, bis hin zu vielleicht auch ganz speziellen Positionierungen in einem Newsletter und. Oder sagt ihr, nee, wir wollen das schon irgendwie mit den Marken gemeinsam abstimmen, ist es ein Hybrid? Wie denkst du darüber?
Ja, es ist tatsächlich bei uns ein hybrider Ansatz. Wir haben kein Self-Service-Tool live, sondern wir haben Partnermanager oder auch Retail-Media-Manager, die wirklich mit den Marken zusammen die Strategie erarbeiten. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir liefern können für die Marken, dass wir eben mit ihnen zusammen eine Gesamtstrategie über das Jahr erarbeiten wollen und sagen, okay, welche verschiedenen Formate haben wir? Es bringt jetzt sicher nichts, in nur ein Format zu investieren. Wir wollen ja übers Jahr Sichtbarkeit für dich schaffen. Und da macht es total Sinn, eigentlich so einen Mediaplan dann aufzustellen mit den Marken. Und das liefern wir eben auch und das wollen wir eben auch machen, dass wir diese verschiedenen Formate zusammensetzen, weil eben SCA, dieses Campaign Ads, eben auch nicht so bekannt ist und wir dann die Leute auch mitnehmen müssen auf den Weg und sagen, wie können wir das bei uns am besten umsetzen. Wir haben sicher in der Zukunft dann vielleicht auch die Möglichkeit, einige Self-Service-Themen anzubieten, werden wir dann mit dem Ausbau von Miracle dann sicher uns auch anschauen. Aber heutzutage ist es wirklich, man hat einen Partner bei uns an der Seite, mit dem man idealerweise eben die Strategie übers Jahr auch dann zusammen bespricht.
Ja. Ist ja auch ist für mich nachvollziehbar, weil es halt auch ein anderer Approach ist. So, wenn ich jetzt beim anderen Marktplatz komme und ich möchte jetzt einfach nur die Verkäufe für ein Produkt anschieben, ist natürlich relativ einfach zu sagen, okay, ich allokiere hier mal irgendwie 10.000, 15.000 irgendwie im Bereich, im Lower Funnel, Sponsored Ads, möchte ich einfach nur reinschieben und los geht's. Wenn du mir jetzt erzählst, dass ihr Mediapläne macht und wirklich über Aktivierung beziehungsweise irgendwie so Strecken plant, irgendwie ein Jahr, noch einen richtigen Mediaplan und so weiter, dann musst du ja eine unglaublich große Self-Service-Plattform bieten und eben auch, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, das ganze Knowledge und die ganze Erfahrung bei den Marken halt irgendwie voraussetzen. Und das ist etwas, wo ich immer wieder merke, wo Marken dann Probleme haben, dass dann irgendwie auch mal mit dir irgendwie alleine gelassen werden und dann kommen keine vernünftigen Strategien und dann kommen eben auch nicht die gewünschten Ergebnisse. So, das heißt, irgendwie mit dem Ansatz, den ihr habt, ist es ja auch erstmal sinnvoll, dass man da mehr Service macht. Okay, das heißt, wenn ich jetzt Marke und euch, zum Beispiel muss ich mich schon mal einstellen, dass ich irgendwie da in die Hand genommen werde. Ich irgendwie mache einen Mediaplan, denke das idealerweise nicht jetzt nur über eine Kampagne hinweg, sondern halt irgendwie über einen gewissen Zeitraum, wahrscheinlich über mehrere Kampagnen hinweg. Okay, verstehe. Muss ich das denn als Marke? Also muss ich sagen, ich gehe direkt irgendwie auf ein Jahr oder?
Nein, also die Marken sind da komplett frei. Wir hören uns natürlich an, was sind die Wünsche der Marke? Man kann auch komplett ohne bei uns natürlich abverkaufen. Wir sagen einfach, es macht natürlich Sinn, sich da einmal zusammenzusetzen, sich Gedanken zu machen. Und du hast ja so ein bisschen impliziert. Also es ist natürlich schon so, dass viele Marken ja, die haben einen Marktplatzmanager, der ist dann irgendwie für 10 Marktplätze zuständig. So, wie viel Zeit bleibt dann wirklich da, jeden Marktplatz selber zu optimieren? Und das ist aber etwas, was wir eben gemeinsam dann eben auch machen, wo wir dann aber auch eine Leistung anbieten und sagen, wir machen uns natürlich auch Gedanken dazu, wenn eine neue Marke auf den Marktplatz kommt, in unseren Shop, wie können wir die optimal dann auch platzieren und wie kriegen wir vor allem Sichtbarkeit auch hin übers Jahr hinweg?
Ja. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema. Wir werden es auch verlinken in den Shownotes, das heißt, wo man dann auf euch dazugehen kann. Wenn wir jetzt auf das Jahr schauen, dann würden mich total mal die Top 3 Prioritäten, die du so für dich im Kopf hast, interessieren. So, sicherlich geht es darum, das mit Miracle jetzt vernünftig zu exekuten. Das ist ja nichts, was jetzt irgendwie in einem Monat mal eben abgeschlossen ist, sondern das tangiert ja unglaublich viele Geschäftsbereiche. Aber was sind die Top Prioritäten für dich?
Ja, genau. Also die erste Priorität ist natürlich, Miracle jetzt hoch zu rampen. Wir haben jetzt die ersten Pilotpartner live. Wir sehen aber die Pipeline jetzt schon sich aufbauen, weil wir zum Beispiel, ist auch so ein Thema, was wir vorher nicht konnten, wir hatten keine API, also keine offene Schnittstelle, wo sich große Partner sehr schnell anbinden konnten. Das haben wir jetzt. Deswegen hatten wir auch schon eine relativ lange Liste an Partnern, die immer gesagt haben, ja, wenn ihr das bietet, dann kommen wir. Na, so, das können wir jetzt. Da haben wir eine ganze Menge Arbeit vor uns für dieses Jahr. Und dann, wenn das funktioniert und läuft, dann ist es sicher für uns, dass wir die Internationalisierung dann angehen. Wir wollen eigentlich dieses Jahr noch nach Polen gehen, dass wir auf alle Fälle den polnischen Markt live gehen, weil der auch, glaube ich, sehr interessant ist für viele Seller, auch in eigentlich in beide Richtungen. Also polnische Seller, die dann in Deutschland verkaufen wollen und umgekehrt. Das ist ein großes Thema. Und ich glaube dann, das dritte Thema ist wahrscheinlich das, das heutzutage in aller Munde ist, AI, Product Data. Das ist natürlich auch etwas, wo wir im Moment dran sind, gerade die Produktinformationen auf ein neues Level zu bekommen. Zum einen jetzt mal zusammenzubauen, was haben wir eigentlich von den verschiedenen, von unseren eigenen Daten, von den Seller-Daten, welche Produktinformationen sind da und wie kriegen wir die noch besser, sodass wir dann in Zukunft eben in den AI-Searches, AI-Agentic-Commerce letztendlich auch die Rolle spielen können, die wir wollen.
Ja, das heißt, wenn du über AI nachdenkst, geht es für dich darum, auch wirklich die Produkte mit noch mehr Informationen anzureichern, dass für den Kunden da ja einfach alle Informationen, vielleicht auch genau die richtigen Informationen dann verfügbar sind, unabhängig von dem von den Daten, die der Marke auch vorliegen. Man könnte es ja auch anders denken, ne? Richtung irgendwie, wir brauchen auf einmal irgendwie intelligente Chatbots für den Kunden, der nochmal mehr irgendwie wie so eine Art Audio-Feed oder sowas, ne, wo man irgendwie durchführt, ne, um so ein bisschen der DNA vielleicht treu zu bleiben. Aber du denkst jetzt schon primär in diesen Produktdaten.
Ja, ich glaube, man muss in alle Richtungen im Moment denken, wo zukünftig KI zum Einsatz kommen könnte. Ich persönlich glaube, dass das, was man ja heute schon sieht, dass die Kunden immer mehr dazu übergehen, ChatGPT, Gemini, wen auch immer, dazu zu nutzen, sich vorab zu informieren über ein Produkt. Man hat ein Produkt im Kopf, das möchte man kaufen. Geht man heute noch auf die Unternehmensseite zu Zalando, zu Limango.de? Ja, macht man auch. Man fragt aber vielleicht auch erstmal die KI. Ich möchte einen Kinderschuh kaufen mit einem ganz tollen Polster oder sonstiges. Damit ist es relevant, was die KI eigentlich vom Produkt versteht. Und ich glaube, da müssen wir, da ist eigentlich unsere Chance, mit besseren und mehr Produktinformationen die KI zu füttern. Schon vorne hinweg, dass wir dann eben auch, gerade wenn es komplexe Suchanfragen sind, dass wir dann in Zukunft eben auch erscheinen und damit dann den Kunden von der KI letztendlich dann unseren Job lotsen. Ich glaube, das ist das, was ich aktuell wahrnehme, was am stärksten im Moment der Treiber sein wird, dass die Leute einfach ihre Shopping-Journey in der KI starten, im Chatbot starten und von dort dann Produkte vorgeschlagen bekommen und dann beim Unternehmen landen. Natürlich kann man das dann über Agentic weiter treiben. Kommt der Kunde überhaupt noch auf die Webseite zu uns oder ist es dann der Agent, der zu uns kommt? Das wird man sehen müssen. Wo ich glaube, dass es ein Weg hin ist, ist, dass es ein komplett autonomer Einkaufsprozess ist, ohne den Kunden wird. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Vielleicht bei so ganz einfachen Produkten, wo man eben sagt, naja, das ist so klar, ich brauche das einfach, kaufe es. Aber ich glaube, gerade in unserem Bereich, auch in der Familie, eine Mutter möchte eine Jacke vorher sehen, möchte möglichst viel Informationen dafür, einen Kinderschuh. Man informiert sich dann schon und da müssen wir eben einfach stattfinden. Und da geht es primär auch aus meiner Sicht um Produktdaten, die wir zur Verfügung stellen können, sodass die verschiedenen KIs die Produkte von uns optimal verstehen. Ne? Und eben nicht nur drüber, der ist blau und ist so lang, sondern vielleicht auch, der hat noch ist sehr warm, kann man in ganz bestimmten Situationen benutzen. Ich glaube, je mehr man da liefern kann, desto mehr finden wir dann auch statt.
Ja, okay. Das heißt, der Gedanke ist dann schon in den bestehenden IEs stattzufinden, indem man die halt optimal füttert. Weil müssen wir gleich drüber reden, wie komplex es ist, da jetzt eine eigene KI bzw. einen eigenen Bot zu entwickeln. Ne? Ich denke mir nur bei euch, mit der Datengrundlage, die ihr habt und den Informationen, wo ihr wisst, okay, bestimmte Kinder haben nun mal haben die Lust, haben vielleicht aber auch diese, die Präferenzen, haben vielleicht eine gewisse Allergien, und so weiter. Ist halt so viel Raum, diese Personalisierung in diese KI zu einfließen zu lassen, und dann halt die dann, ne, so eine Art Emango-KI, die halt die Familienhistorie, die Familienpräferenzen und so weiter halt irgendwie kennt, ob das nicht irgendwie die natürliche Weiterentwicklung von so einem Feed dann nachher vielleicht auch irgendwie ist. Da geht es natürlich weniger um Inspiration, sondern eher irgendwie um natürlich irgendwie Personalisierung, Individualisierung, kann man ja auch kombinieren. Das ist ja natürlich etwas, wo ihr natürlich irgendwo bei den allgemeinen, wie jetzt ein ChatGPT und so, natürlich die Daten nicht so einfließen lassen können. Und das muss ja bei euch trotzdem irgendwie in Zukunft, ne, mit irgendwie ganz großer Value bei euch.
Ja, total. Also das ist auch etwas, wo wir dann auf der Seite dran arbeiten. Wir haben jetzt dieses Jahr eben auch ein ganz neues auf AI schon basierendes Suchmodell eingeführt, das genau dahin geht, jetzt eben nicht nur versteht, ich will eine blaue Jacke in Größe 98, sondern eben komplexe Suchabfragen und die verknüpft mit dem Wissen, das wir eigentlich schon über den Kunden oder die Produkte haben, zusammenbringt.
Ja, ja, genau. Ja, weil das ist ja nachher das, was euch auch in die Zone, weil Produktverfügbarkeit, ne, wir haben mittlerweile Händler, auch im Marktplatzmodell, die sind nun mal Multichannel unterwegs, bieten die Produkte über Middlewares dann irgendwo auch überall an. Was euch ja auszeichnet, ist eben das Vertrauen, die Daten und so weiter. Ne? Und aber eine unglaublich irgendwie spannende Entwicklung. Für mich war es auch total inspirierend, diese drei Geschäftsfelder genau zu verstehen und wie die zusammenspielen und wie die. Und ich würde mich nicht wundern, wenn wir hier in 3-4 Jahren zusammensitzen und du mir von einem vierten Geschäftsfeld berichtest, was irgendwie einen ganz großen irgendwie KI-Fokus dann irgendwie auch hat, ne, und diese Personalisierungsstärke, die ihr habt, dann irgendwie nochmal mehr. Und wenn ich mir die Historie so anschaue, mache ich mir da ehrlicherweise auch relativ wenig Sorgen, dass das nicht irgendwie von euch getrieben dann irgendwann kommen wird.
Ja, ich glaube, gerade zurzeit ist es so spannend durch dieses ganze Thema KI, weil sich der ganze E-Commerce verändert. Und der verändert sich unglaublich schnell. Und das macht es unglaublich spannend, aktuell in diesem Geschäft aktiv zu sein und das mitzugestalten und sich zu überlegen, praktisch jede Abteilung, jeder Bereich von uns ist im Moment am Überlegen, was mache ich eigentlich in ein paar Monaten anders als heute, weil die KI wirklich alles durchdringt. Egal, ob wir über Einkauf, über Vertrieb, über Accounting sprechen, es ist überall und das macht es wahnsinnig interessant geworden.
Ja. Glaubst du, dass ihr, wenn ihr sowas wie Miracle jetzt implementiert, diese maximale Flexibilität, die es ja irgendwo ein Stück weit, glaube ich, auch braucht für die Entwicklung von so neuen Geschäftsfeldern, ein Stück weit aufgeht oder sagst du, nee, das ist total komplementär zueinander, weil wir haben weiter alles irgendwie an Daten, haben theoretisch alles weiter in der Hand, oder siehst du da schon gewisse Abhängigkeiten, wo du sagst, Mensch, okay, da müssen wir mal irgendwie gucken irgendwann?
Ja, ich glaube, die Daten haben wir, da haben wir auch weiterhin Zugriff drauf. Man ist natürlich mit dieser Plattform, man baut dann auf Miracle. Jetzt auf eine andere Plattform dann zu springen, würde wahrscheinlich jetzt erstmal nicht so viel Sinn machen. Aber wenn man jetzt eher auf die Daten der Kunden, auf die Produktdaten, auf die Kundendaten sieht, das bleibt bei uns alles.
Ja, ja, und das ist ja ein ganz großer Wert. Martin, von meiner Seite aus schon mal ein Riesendanke, da war echt richtig viel drin. Das letzte Wort hast natürlich du, vielleicht ein Stück weit auch ein Appell an Martin. Hier hören ja ganz, ganz viele mittelständische Unternehmen zu, sind zum großen Teil sicherlich, haben sich mit dem Mangel schon auseinandergesetzt. Ich glaube aber, durch diese Folge jetzt mit dir ist nochmal viel mehr Verständnis dafür da, wie man mit euch zusammenarbeiten kann. Das, was ich aus meinem Umfeld gehört habe, war jedes Mal irgendwie von einem großen Erfolg geprägt. Ganz egal, was man bei euch gemacht hat, ob es jetzt eine Newsletter-Kampagne war, ob es eine Planung irgendwie über ein ganzes Jahr war. Und ich glaube, so wie man mit euch zusammenarbeiten kann, das haben die wenigsten auf dem Schirm und auch außerhalb oder beziehungsweise als gesamter Partner und nicht jetzt nur für den Marktplatzbereich. Du hast das letzte Wort von meiner Seite schon mal. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke. Also zum einen danke, dass ich hier sein durfte und genau das ist es, glaube ich, auch, dass wir müssen die Mango immer ein bisschen erklären, weil wir eben diese verschiedenen Geschäftsfelder haben und wir sind super happy über jeden, der dann auch sich die Zeit nimmt, einmal das zu verstehen, weil wir, glaube ich, wie du sagst, mit jedem dann auch irgendwo einen Weg finden, wie wir erfolgreich zusammenarbeiten können. Und wir sind immer an neuen Brands interessiert. Das macht uns, glaube ich, aus. Das können wir eben auch gerade durch unsere Kunden liefern, dass wir auch junge und neue Brands immer vorstellen können. Und das ist, glaube ich, auch das, was Brands suchen.
Cool. Vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.